Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Und nach Luther heißt es da: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhürde, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Soweit der Text. Eigentlich ist das ein Predigtext nach meinem Geschmack. Erstens, weil er kurz ist, ganze 4 Verse. Aber ich gebe ehrlich zu, wenn ich alles, was ich beim Vorbereiten gefunden habe, jetzt bringen würde, dann müsste ich wörterlich überziehen. Und zweitens, er hätte Chancen, zu einem meiner Lieblingspredigtexte zu werden. Allerdings weniger heute als wie vor 30 Jahren. Warum? Er beginnt mit: Die Ältesten unter euch ermahne ich. Ich ermahne. Oh, da sollte mir doch sicherlich sofort etwas Ermahnenswürdiges einfallen. Vor über 30 Jahren hätte ich diese Chance wohl auch genutzt, um die Leitung meiner Gemeinde zu ermahnen. Aber wer ist mit Ältesten oder andere Übersetzung Gemeindeältesten gemeint? Nur die Leitung der Gemeinde? In einem Kommentar stand zu dem Begriff Ältesten: Leitungsamt in frühchristlichen Gemeinden, das meistens von älteren Männern ausgeübt wird. Also die Leitung der Gemeinde oder zumindest der Anteil der älteren Männer. Also alle männlichen Mitglieder unseres KVs, der Pfarrer, müssen heute gut zuhören. Eventuell noch die Brüder, welche die Kinder- und Jugendarbeit leiten. Alle anderen können eigentlich nach Hause gehen. Aber stopp, bevor ihr jetzt aufspringt und euch am Kirchencafé ein Gutes gebt. Ein anderer Kommentar schrieb nämlich an der Stelle: Älteste, gleich, sie sind schon länger Christen. Nun, ich bin des Griechischen nicht mächtig, keine Ahnung, wie das nun richtig oder falsch zu übersetzen. Aber ich weiß, zu der Gruppierung würde ich wohl gehören. Reichen 30 Jahre Christ sein? Die Gemeindeleitung kritisieren, das habe ich als junger Mann gerne und austauschend getan. Und es liegt mir heute noch ein wenig im Blut. Aber was heißt das eigentlich, ermahnen? Im Internet steht dazu: jemanden bestimmt auf ein erwünschtes Verhalten hinweisen, jemanden zur Ordnung rufen, jemanden ins Gewissen. Mit zunehmendem Alter, auch im Glauben, fällt mir das immer schwer. Weil ich vieles, was mich stört, an mir selbst so oder in ähnlicher Form finde. Oder auch ganz andere ermahnungswürdige Dinge. So nach dem Prinzip: wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keine Angst, von mir kommt keine geflogen. Oder weil ich auch keinen Plan habe, wie man es besser machen kann. Meckern kann ja jeder, aber besser machen. Und dann kommt ja gleich noch ein Satz oder ein Teilsatz dazu. Wer bin ich denn eigentlich, dass ich euch ermahnen darf, soll oder muss? Hier heißt es: ich ermahne die Ältesten, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi. Mitältester mag ja gerade noch auf mich passen, alt genug bin ich ja vielleicht. Aber Zeuge der Leiden Christi trifft so nicht zu. So alt bin ich dann doch nicht. Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, der war wer? Das gibt schon der Name her, den Jesus ihm gegeben hat: Fels auf dich ich meine Gemeinde bauen, sagte Jesus zu ihm. Petrus, Fels, Andreas, Männlein. Aber mal ehrlich, ein Bibeltext soll doch eigentlich allen was zu sagen haben. Also auch mir und den Jüngern. Okay, die Jüngeren kommen dann ab Vers 5, also was ich nicht mehr vorgelesen habe. Dergleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ein Glück, dass ich schon älter bin. Mit der Unterordnung oder Ehrerbietung habe ich manchmal immer noch meine Probleme. Also, es geht um die, welche in der Gemeinde Verantwortung tragen. In irgendeiner Weise trifft es uns doch alle. Alle Christen, allen Christen hat Gott Gaben gegeben und Gaben, die sie für die Gemeinde einsetzen sollen, die sie im Dienst für den Herrn benutzen dürfen und nicht nur da. 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt Petrus, und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also, ob ich nur hier vorn stehe und predige, oder im Chor mitsingen würde, oder bei der Band dabei bin, oder das Kirchencafé organisieren würde, oder die Blumen für den Altar besorgt hätte. Es ist egal. Wir dürfen mit den Möglichkeiten und Gaben, die wir haben, unserer Gemeinde, unserem Gott dienen. Und damit haben wir Verantwortung, mindestens in einem Teilbereich übernommen. Ja, vielleicht hat der KV oder Pfarrer eine höhere Verantwortung, der am Mischpult sitzt. Vielleicht ist die Gemeindeleitung eher verantwortlich für unseren Glauben, unser Seelenheil. Und wenn es am Lieber mal nicht so klappt, wird das der Gemeinde nicht gleich schaden. Und doch stehen in dem Text Kriterien, die meiner Meinung nach nicht nur auf die hier vorn Stehenden oder die Leitung zutreffen. Alle sind gemeint. Denn seit wir Christen sind, haben wir den Auftrag, Gottes Botschaft in die Welt zu tragen. Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums. Wie wir das umsetzen, wird so unterschiedlich sein, wie wir nun mal sind. Und man kann auch mit Taten predigen, meist viel deutlicher als mit Worten. Negativbeispiel? Wenn ich mit unserem Golf durch die Lande fahre, redet mein Fahrstil viel über mich. Und auch über mein Christsein, denn durch den Fisch am Auto oute ich mich ja als Christ. Worte bekommen die anderen nicht zu hören, selbst wenn ich hinter dem Lenkrad schimpfe. Ja, also, wo will ich anfangen mit den Ermahnungen? Was hat unsere Gemeinde inklusive Leitung an Ermahnungen nötig? Ein schlauer Mann sagte mal, wenn du jemanden in einem Punkt kritisieren willst, vielleicht meint er auch Ermahnung, solltest du ihm vorher über 10 Dinge Lob zusprechen. Da wird es eine lange Predigt. Aber ich denke, ich fange bei mir selbst an. Was will ich euch kritisieren? Dazu kenne ich euch vielleicht unter Umständen viel zu wenig, aber was sind die Punkte, die Petrus hier aufgeschrieben hat und die bei mir ein ganzes Stück wieder halten? Auf die eine oder andere Weise. Die Ermahnungen des Petrus waren nur nochmal, damit ihr das nicht vielleicht aus den Ohren schon verloren habt, sorgt gut für die Gemeinde, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht wegen schändlichem Gewinns, sondern von Herzensgrund, nicht als Herrscher über die Gemeinde, sondern als Vorbilder. Ich weiß nochmal drauf hin. Ich rede jetzt ein Stück von mir. Wer sich angesprochen fühlt, der sollte zumindest mal darüber nachdenken. Aber ich habe ihn in dem Sinne nicht im Blick gehabt. Wir sollen für die Gemeinde sorgen, auf sie achten. Schwierig, wenn man eigentlich nur sonntags eine Stippfiste da abliefert. Was bekommt man denn damit? Außer, dass es vielleicht in der Kirche zu kalt oder zu warm ist. Oder dass die Verstärkeranlage wie vor einigen Wochen mörderische Quietschtöne von sich gibt. Ich soll für die Gemeinde sorgen, auf sie achten. Heißt für mich heute in diesem konkreten Fall, Andreas, du hast die Predigt übernommen. Und nun hatte ich genau zwei Möglichkeiten. Ich kann mich gut vorbereiten Oder ich kann mal so nebenbei gucken, was denn das für ein Text ist. Also, das mal so nebenbei, anders formuliert, aus dem Ärmel schütteln, so 10 Minuten fromm, klug daherreden, kann ich mit Sicherheit. Ersteres macht Arbeit, kostet Zeit, ist anstrengend und beschäftigt mich mal mehr oder weniger so die letzten 14 Tage vor einer Predigt. Vor 2 Wochen, das war hier im Gottesdienst, klingelte mein Handy und ließ mich darauf hin, Andreas, in 14 Tagen bist du dran. Ja, das brauche ich. Ich brauche Vorlauf. Ich gucke mir dann den Text an und dann denke ich 14 Tage lang drüber nach, was mir das zu sagen hat. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, was ich leiste, sondern es geht darum, ich habe eine Wahl. Ich kann mit ganzem Elan, mit Zeit und Kraft, die mir zur Verfügung steht, meine Aufgabe übernehmen. Oder ich kann es mit dem Bein machen. Rede ich euch halt mal mit 5 Minuten, ist doch nicht so schön. Meine Hoffnung ist, dass so wie ich mich in die Gemeinde einbringe, das, was ich heute sagen werde, dass da Gott hinbekommt, dass ihr wenigstens einer von euch etwas mitnimmt in seinen Alltag. Zweite Ordnung. Freiwillig, ohne Zwang. Also, wenn ich falsch verstehe, Daniel hat mich nicht hierher gezogen. Aber freiwillig war es vielleicht bis gestern, als ich anfing, all das, was mir durch den Kopf ging, niederzuschreiben. Und wer mich halbwegs ein wenig kennt, der merkt, dass ich vor einem Gottesdienst spätestens so 5 Minuten vorher meine Freiwilligkeit verliere. Da fange ich mich an, was will ich hier? Was will ich heute sagen? Was ist das, was ich eigentlich überhaupt tue? Und trotzdem stehe ich hier. Ich verrate euch einfach. Und ich bin mir sicher, ihr seid jetzt erstaunt. Ich stehe lieber 20 Minuten hier vorn, als dass ich 20 Minuten auf einer unserer Kirchenbänke sitze. Wisst ihr warum? Nicht meine abendliche Wahl. Weil mir dann irgendwann mein Rücken wehtut. Mein Kreuz rebelliert. So wie dem, wenn mich auch hinten in der Ecke stehen. Aber freiwillig. Es ist meine freie Entscheidung, Gott zu dienen oder nicht. Ja, manchmal muss ich mich zwingen, aus der Sakristei herauszukommen, mich hier hinzustellen. Und doch, es ist meine Entscheidung. Weiter sagt Petrus nicht wegen schändlichen Gewinns. Sicher, man könnte jetzt darüber nachdenken, was ist das? Sicherlich vieles, aber ich bleibe mal beim schönen Geld. Vor einigen Jahren hat ein Gemeindemitglied zu mir mal gesagt, na, du stehst doch nur da vorne wegen dem Geld. Was, wie bitte? Na, du predigst doch nur, weil es Geld dafür gibt. Ich glaube, es ist richtig, aber Daniel darf mich korrigieren, dass es bei der Landeskirche wohl eine Vergütung gibt für Predigtdienste. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich für irgendeine meiner Predigten Geld genommen hätte. Es geht nicht darum, welchen Lohn ich erhalte. Und vielleicht behalte ich ja doch einen Lohn. Wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren als junger Mann einmal eine Postkarte bekommen, auf der stand folgender Satz: Kümmert euch um die Angelegenheiten Gottes, so macht ihr eure Angelegenheiten zu den Seinen. Kümmert euch um das, was Gott will. Und er kümmert sich um mich, um meine Probleme, um all das, was mich betrifft. Und da ich von Geld rede, was das Geld angeht, haben wir über die Jahre hinweg als Familie immer wieder erlebt, wie Gott sorgt. Wie er das Nötigste gibt. Wie er uns versorgt, alle Situationen im Griff hat und auch die, die für uns erstmal aussichtslos aussehen. Entschuldigung, ich muss nicht wegen Geld predigen, weil Gott mir trotzdem beiseite steht oder zur Seite steht und mich trotzdem versorgt, lenkt und leitet. Nächste Ermahnung, nicht als Herrscher über die Gemeinde. Predigen, um Macht auszuüben oder wegen der eigenen Ehre? Das mit der Macht liegt mir nicht so. Ich habe das mal ausprobieren dürfen, andere anstellen oder Forderungen stellen, das bekomme ich nur hin, wenn es gar nicht mehr anders geht Und dann bin ich meist schon mörderisch schlecht gelaunt. Ganz schlechte Voraussetzung. Ich habe mal in einer Gemeindeveranstaltung erlebt, wie der Leiter, nachdem die Kollekte eingesammelt wurde, sich das Ergebnis ansah und schimpfte, wie wenig es denn wäre, und eine neue Sammlung forderte und auch bekam. Wäre absolut nicht mein Ding. Ich würde eher darauf vertrauen, dass das, was gesammelt wurde, Gott schon langen lassen wird. Wobei man mir schon mehrfach gesagt hat, ich könnte gute Bettelpredigten halten. Petrus sagt nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Oh, ich glaube, jetzt muss ich meinen Mund ganz zumachen. Definitiv nicht die beste Wahl. Vorbild? Ich? Gute Freunde haben mir vor Jahren mal einen Pharisäerbecher geschenkt und vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt. Seitdem muss ich immer mal wieder darüber nachdenken, warum sie das wohl gemacht haben. Weil ich ein Pharisäer bin? Es steht über die Pharisäer in der Bibel. Zwei Beispiele. Lukas 11, Vers 42 heißt es, doch wehe euch, ihr Pharisäer, von den kleinsten Küchenkräutern gebt ihr noch den zehnten Teil ab. Lasst aber Gottes Gericht und die Liebe zu ihm außer Acht. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäer, ihr liebt die Ehrenplätze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Und Jesus sagt Matthäus 23, Vers 2, die schriftgelehrten Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten selbst nicht ein, was sie von den anderen verlangen. Also bitte, vergesst nicht, es geht das Gerücht um, ich sei ein Pharisäer. Also lassen wir das lieber, das mit dem Vorbild. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich greife, nicht das tue, wovon ich überzeugt bin, dass Gott es gefallen würde, dann lassen wir es wirklich lieber mit dem Vorbild. Die Frage ist doch, warum tun wir in der Gemeinde etwas? Warum setzen wir unsere Möglichkeiten für die Botschaft Christi ein? Wer aufgepasst hat, sollte bemerkt haben, dass ich zwei Punkte der Ermahnungen übersprungen habe. Das eine war, wie es Gott gefällt. Die Gemeinde leiden, wie es Gott gefällt. Ein KV-Mitglied aus einer Gemeinde, zu der ich mal gehörte, sagte, Andreas, wir wollen es doch nur ein bisschen schön haben. Ich war damals in diesem Satz etwas geschockt. Ich war mir bewusst, eigentlich passt der mir nicht so recht ins Konzept, aber ich schwieg damals. Meine Reaktion heute wäre, wir wollen es schön haben. Und Gott will, wie es Gott gefällt. Da kommt der zweite übersprungene Punkt. Luther schreibt, von Herzensgrund. In der Elberfelder steht bereitwillig. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es, weil ihr den Herrn dienen wollt. Die Frage nach dem Herzen, die Frage nach dem Antrieb. Ich habe in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, wie das bei mir ist oder war. Als Frischgekehrter war ich in meiner Gemeinde Hansdampf in fast allen Gassen. Warum? Vielleicht, weil mir noch bewusst war, was für ein Sünder ich war und dass Jesus all das bezahlt hat, alle meine Schuld getilgt, weil darüber mein Herz vor Begeisterung brannte. Zumindest wollte ich aus Dankbarkeit ihm, Jesus, eine Freude machen. Wisst ihr, und auch das habe ich vielleicht schon mal erzählt, das ist wie, als ich meines Vaters Digitaluhr kaputt gemacht habe, die im Schrank lag, so als, 15-Jähriger vielleicht. Und dann hieß es in der Familie plötzlich, Vater will seine Uhr verkaufen, er nutzt sie eh nicht. Geht nicht, eine kaputte Uhr verkaufen, bringt nicht viel. Und mir war bewusst, jetzt musst du Vater bekennen. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe ihm erklärt, du kannst nur eins machen, mir die Uhr verkaufen. Warum? Weil ich sie kaputt gemacht habe. Und die Reaktion meines Vaters ist für mich bezeichnend. So reagiert Gott. Na, dann ist es halt so, sagte er. Wisst ihr, was dann passierte? aus Dankbarkeit, aus Freude heraus, ich hätte sonst was gemacht. Wenn er gesagt hatte, ich sollte das Auto putzen, oder, ich hätte das alles getan. Wo ist dieser Elan in meinem Glauben hin? Damals war ich viel unterwegs, um manche guten Veranstaltungen in meiner Heimat mit auf die Beine zu stellen. Und heute? Ich bin nun seit über 30 Jahren wiedergeborener Christ, wie das so schön fromm deutsch heißt, also eine Gnade der Sünde. Und komme manchmal nicht mehr hoch von meinem Sofa vor Bequemlichkeit. Ich bin doch gerettet. Ich gehöre doch zu den Kindern Gottes, zu den Miterben. Alles richtig. Aber wo ist das Feuer, der Elan der ersten Jahre? Liegt es daran, dass ich nun ein besserer Mensch geworden bin? Nicht mehr so sündhaft wie kurz nach der Wende. Habe ich heute nicht doch auch jeden Tag Grund, um Vergebung zu bitten, Grund zum Danken, Grund, Gott zu dienen? Im Evangelium in der Lesung vorhin haben wir gehört von guten Hirten, davon, dass er sein Leben für die Schafe lässt. Er, Jesus, sollte doch mein Vorbild sein. Jesus hatte es nicht notwendig gehabt, ans Kreuz zu gehen und leidvoll zu sterben. Und er tat es doch völlig freiwillig, damit wir Menschen eine Chance haben. Er liebt uns, jeden Einzelnen, jeden, der hier sitzt und mir zuhört. Und er gab sein Leben für unseres, für meins, für eures, damit wir leben können, damit wir unsere Möglichkeiten nutzen können, um Gott die Ehre zu geben. Und auf die Frage, was ich tun soll, gab Gott vor einigen Jahren eine ganz deutliche Antwort. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Da steht das für normal. Ja, ich kann gut reden, will ich mir jedenfalls ein, kriege ich manchmal gesagt. Und auf alle Fälle kann ich lange reden. Die junge Gemeinde in Oberbobritsch, die hat dann immer mal gesagt, lass dich ja nicht zu Wort kommen, die hört nicht wieder an. Und sollte mir dabei das eine oder andere gelingen, so bin ich mir bewusst, es ist nicht mein Verdienst. 2. Korinther 3, 5 heißt es, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Oder anders, wenn heute jemand von meiner Predigt einen Gedanken mit nach Hause in seinen Alltag nimmt, könnte Gott an demjenigen wirken und mich dazu gebrauchen. Mit dieser Gabe und all den anderen, die ich habe, darf ich Gott dienen und euch dienen. Und vielleicht könnte ich das noch viel mehr an anderer Stelle, vielleicht auch mit unserem roten Golf. Diener Jesu Christi zu sein, wisst ihr, das ist eine Ehre. Mich, Sünder, will Gott gebrauchen, da wüsste ich bessere. Es geht nicht darum, mir den Himmel zu verdienen, den hat Jesus für mich erworben, mir geschenkt, gnädig mir überantwortet, sondern es geht darum, Jesu Hände und Füße zu sein oder auch seine mahnende, tröstende Stimme, die uns seine Gnade zuspricht. Geht es uns noch zu Herzen? Und das wird jetzt doch eine Ermahnung und eine Ermahnung, die ich mir schon lange selber gebe. Geht es uns noch zu Herzen, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, welche Jesus nicht kennen und laut Bibel in die Hölle kommen? Eine Ermahnung, ich würde es eher einen Gedanken nennen, der mir bei der Vorbereitung kam. Ich habe vor ein paar Wochen eine Einladung zum Ehrenamtsfest erhalten. Richtig, man darf, man muss als Gemeinde seinen Mitarbeitern auch mal Danke sagen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das dann meinen Lohn im Himmel schmälert. Aber egal. Wie wäre es, wenn wir zusätzlich stattdessen oder vielleicht dann im nächsten Jahr einmal ein Straßenfest oder etwas Ähnliches organisieren, Veranstaltungen für die Menschen da draußen. Keine Ahnung, was da ginge, wie man das macht. Ich weiß, die Freiberger Christen sind in der Stadt präsent. Bergstadtfest, Weihnachtsmarkt und so weiter. Aber was wissen die Menschen, welche auf der anderen Straßenseite wohnen von unserer Gemeinde? Und kennen Sie Gott? Ganz egal, wo unser Platz in der Gemeinde ist.
Wir sind wie Glieder an einem Körper, jeder mit seinen besonderen Fähigkeiten und Aufgaben. Im Zusammenspiel erfüllen die Glieder ihren Zweck und bilden einen funktionierenden Körper. Aber wehe, wenn ein Glied nicht mehr mittut, und sei es der kleine Finger oder die kleine Zehe, dann leidet der ganze Körper, weil plötzlich so manches nicht mehr geht. Und keine Angst, wir sind nicht allein, denn Jesus, der gute Hirte, ist auf unserer Seite. Er kennt uns und weiß, was gut für uns ist, was wir brauchen. Und er wird uns an sein Ziel bringen, zu Gott und seine Herrlichkeit. Also, egal ob KV-Mitglied, Pfarrer oder Putzfrau, das, was wir tun, sollen wir von Herzen tun und mit ganzer Hingabe. Als Teenager habe ich mal eine ganz praktische Predigt erlebt. Kein Pfarrer mit einer Bibel in der Hand, aber ich weiß sie heute noch. Und das ist wirklich schon viele Jahre her. Ich wohnte oder lebte in einem Gemeindehaus mit großen Gemeinderäumen. Und ganz oben unterm Dach wohnte eine alte Frau. Ich würde jetzt mal vermuten, sie war damals schon an die 70. Und diese Frau hat jede Woche in völliger Treue die Gemeindeseele sauber gemacht, das Treppenhaus gewischt. Und wie das halt so ist als Teenager, ne? Ich fragte sie dann eines Tages, warum sie das tut. Warum sie nicht viel lieber oben in ihrer Wohnung auf dem Sofa sitzt und fernsieht. Da hat sie mir gesagt, du Andreas, sauber machen kann ich noch. Und das will ich so lange tun, wie ich es noch kann für meinen Herrn. Ich wünsche uns für diese vor uns liegende Woche, dass wir neu lernen, Jesus zu folgen, so wie wir es gleich in dem nächsten oder in dem Lied, was wir gleich singen werden, hören oder lesen können. Dass wir wieder ganz neu zum Segen werden, da, wo Jesus uns hingestellt hat. Nicht bloß hier in der Gemeinde, sondern auch dort draußen, wo die Menschen uns vielleicht nur von unserer Alltagsseite her kennen. Ich wünsche Ihnen in dem Sinne eine gesegnete neue Woche. Amen.